Megidi moin, liebe SEO-Presso-Podcast-Freunde. Na, genug Tipps aus Podcast gehört? Dann geht's jetzt in die konkrete Umsetzung. Wie? Du weißt nicht, wo du anfangen und wie priorisieren sollst? Kein Ding. Christian B. Schmidt von Digital Effects bietet dir einen gratis SEO-Check unter digitaleffects.de/SEO-Presso. In einem persönlichen Videocall gibt Christian dir dann konkrete SEO-Tipps gratis und unverbindlich, ein absoluter Ehrenmann. Also, bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de/SEOpresso. Megidi moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEOpresso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Irina Hay über Content Marketing im E-Commerce. Irina ist Content Marketing Lead bei Autoscout24, Alumni des sagenumwobenen Professor Dr. Mario Fischer an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Sie hat ein Diplom in Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunkt E-Commerce. Außerdem ist Irina Fachbeirat bei der SEOCOM, Moderatorin derselbigen sowie der SMX und hat bereits in mehreren Leitungspositionen im Marketing gearbeitet, darunter unter anderem bei Right, Do und Parkia. Hallo Irina, ich freue mich mega, dass du da bist.
Hi Björn, es ist sehr schön, hier heute dabei zu sein. Und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bin ja durch deine Vita schon durchgegangen. Du bist ja wirklich eine Persönlichkeit, die schon sehr, sehr lange im Geschäft ist. Du hast 2009 schon begonnen, bei Immowelt zu arbeiten. Hast vorher dein Studium schon bei Professor Dr. Mario Fischer gemacht. Hast eben gerade selber gesagt, das war einer der letzten Diplom-Studiengänge. Woher kommt diese Passion für digitales Marketing und E-Commerce?
Ja, tatsächlich auch aus dem Studium heraus. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Also das Schicksal hat mich nach Würzburg verschlagen zum Mario. Und der Mario hat wirklich auch vor allem im Schwerpunkt, und ich hatte damals E-Commerce gewählt, vor allem im Schwerpunkt hat er uns diese Liebe zum digitalen Marketing mitgegeben. Und seitdem brenne ich einfach für die Themen, egal ob es SEO ist oder PPC oder ja allgemein digitales Marketing. Und ja, wie gesagt, kann nur dankbar sein für Mario.
Ja, auch wenn man sich so deine Station mal anguckt, du hast ja schon wirklich in einigen Firmen auch in Leitungspositionen gearbeitet. Das heißt, deine Expertise ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefragt. Und ich kann ja nur aus der Sicht von mir sozusagen subjektiv sprechen, aber man sieht dich natürlich hin und wieder auf einigen Konferenzen. Trotzdem bist du aber nicht so jemand, der jetzt irgendwie auf der Bühne steht, außer du moderierst, aber der jetzt großartig Vorträge hält. Das ist dein erster Podcast sozusagen und du bist jemand, der da die Expertise eigentlich nicht so schwer nach außen trägt, wie das ja eigentlich im SEO und digitalen Marketing eigentlich so ist, was ich schade finde, weil ja wir sozusagen viel zu wenig weibliche Kolleginnen haben, die auch auf Bühnen stehen oder im Podcast gehen. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass du dem hier zugesagt hast.
Ja, vielen Dank. Was kann ich sagen? Ich war sehr beschäftigt tatsächlich. Ich hatte super viele Projekte umgesetzt. Und für mich ist das, also ich bin jetzt nicht natural born speaker. Das heißt, für mich bedeutet es so viel Aufwand und alles aufzubereiten. Gut, natürlich ist für alle Speaker der Fall. Aber tatsächlich möchte ich das vielleicht in Zukunft ändern und vielleicht ist es heute das Kickoff.
Boah, das würde mich super freuen. Aber unser Thema ist heute ein sehr, sehr spannendes, nämlich Content Marketing im E-Commerce. Und wir können ja gleich mal den Elefanten im Raum besprechen. Wir sehen es ja immer wieder, auch die großen Domains, die an Sichtbarkeit mittlerweile dazu gewinnen, haben in erster Linie einen Content Hub auf der Seite, der einen Großteil dieser Sichtbarkeit ausmacht. Und viele planen ja Content-Hubs, also sei es Magazine, sei es Blogs, irgendwas, wo informational getriebener Content platziert und publiziert wird im E-Commerce. Und meistens ist es ja so, dass du dann dieses Projekt, was ja jetzt nicht umsonst ist, sondern ja auch Geld kostet, pitchen musst dem Vorgesetzten. Und ganz oft kommt da die Frage zurück, was ist der ROI, also der Return on Investment. Der Vorgesetzte möchte wissen, was kriegt er denn dafür zurück? Und das ist bei dieser Geschichte ja eigentlich sehr, sehr schwer vorzukasten. Wie beantwortest du diese Frage?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, ich würde in den Pitch ohne einen Business Case überhaupt schon mal gar nicht reingehen. Ne? Das heißt, um diesen Case zu präsentieren und das Management und die Verantwortlichen zu überzeugen, muss ich ja quasi eine gewisse Vorarbeit leisten. Und das würde ich auch jedem empfehlen, bevor man ein Content-Marketing-Projekt pitcht, setzt euch damit auseinander, geht durch die Zahlen, ermittelt das Suchvolumen, guckt euch Vergangenheitsdaten an, Sessions, Leads, Conversion Rates. Also das muss alles Hand und Fuß haben. Dann ist es auch ein einfaches, die anderen zu überzeugen. Ich weiß, das klingt jetzt so trivial. Ja, ich baue einen Content Case. Ganz oft ist es ja noch viel mehr, weil die Entscheider sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe Entscheider erlebt, die würden am liebsten SEO mitmachen, weil die total für das Thema brennen. Und auf der anderen Seite habe ich auch Entscheider erlebt, die dann gesagt haben, ich glaube überhaupt nicht an SEO, können wir das Geld bitte woanders investieren. Ja, und das ist halt immer so ein Trade-off. Okay, ja, ich habe einen Case gerechnet, aber der Gegenüber ist der überhaupt bereit, mich da zu unterstützen. Ja, das ist eine ganz andere Argumentation, die ich da fahren muss. Vielleicht schaut er gar nicht auf die Zahlen und sagt, ja, das hast du dir schön gerechnet. Ja, und dann muss man noch dahingehend noch ein bisschen aufpassen, weil der ROI ist ja auch nicht immer möglich auszurechnen. Das ist zum Beispiel der Fall bei ganz neuen Produkten oder wo es halt noch gar keinen Demand danach gibt. Ne? Ich habe für Startups gearbeitet, gibt es ein neues Produkt und das gibt es noch gar nicht auf dem Markt. Das heißt, wer soll das bei Google suchen? Woher soll das Suchvolumen kommen? Und vielleicht ist es da sinnvoller, auch andere Kanäle zuerst zu nutzen und diesen Demand zu generieren. Und vielleicht ist SEO gar nicht das Richtige. Also ich würde jetzt empfehlen, sich im Vorfeld immer anzugucken, vielleicht eine Gap-Analyse machen, Wettbewerbsanalyse, ganz tief einzusteigen, einen sauberen Business Case zu rechnen. Genau, empfehlenswert auch, vielleicht auch auf mehrere Jahre. Da Content natürlich auch kein kurzfristiges Projekt ist und sehr, sehr viel Ressourcen und Budget braucht, würde ich auch die Cases rechnen, vielleicht für 1-2 Jahre im Voraus, dass man dem Management oder den Entscheidern die Info mitgibt, okay, ihr habt da was Langfristiges an der Hand.
Das wäre sowieso noch eine Frage, die ich auch hätte. Also meistens ja so, gut, die sagen dann, okay, was ist der ROI? Wann kann ich denn damit rechnen, dass sich das Content Marketing auszahlt sozusagen? Ne? Und du hast jetzt gesagt, also ein Case von 1-2 Jahren, ist es wirklich so, dass man dann erstmal Contents produzieren muss, sich eine Autorität und Expertise im Content-Umfeld sozusagen aufbauen muss, bevor man wirklich auch einen Effekt sieht?
Definitiv. Also man braucht für Content-Aufbau auf jeden Fall viel, viel Zeit. Und das würde ich im Expectation Management immer mitmachen, dass ich den Entscheidern erklären würde, dass guten Content aufbauen, braucht er erstmal Zeit, ich sage mal bis zu halbes Jahr, bis er überhaupt was sieht, überhaupt eine Bewegung sieht. Das heißt, Google muss ja erstmal die Seiten crawlen, die muss sie interpretieren und so weiter. Und deswegen würde ich diese Argumentation immer mitnehmen.
Jetzt habe ich am Anfang gesagt, wenn man sich heute mal so große E-Commerce-Seiten anguckt dann auf die Sichtbarkeit schaut, viele davon haben stark an Sichtbarkeit dazu gewonnen. Die Seiten nennen jetzt mal Mediamarkt, auch Autoscout, Kaufland und so weiter und so fort. Und wenn man sich mal ein bisschen die Struktur anguckt, wie sich die Sichtbarkeit verteilt, dann fällt auf, dass insbesondere Content Hub sehr, sehr starken Anteil, manchmal sogar den größten Anteil der Sichtbarkeit ausmachen. Ne? Und früher waren sozusagen Backlinks ein probates Mittel, um sich eine neue Brand-Sichtbarkeit zu verschaffen. Man hat sehr viele Backlinks aufgebaut. Dadurch hat Google gemerkt, okay, scheint eine wichtige Seite zu sein. Heute sind es Content-Hubs. So kann man das, glaube ich, hypothetisch aufstellen, ne? Dass man vielleicht auch ohne großartig jetzt einen Backlink-Aufbau zu denken, wirklich viel in Content investiert, in einen Content-Hub investiert, um sich sozusagen eine Sichtbarkeit zu verschaffen, um sich eine Brand-Authority zu verschaffen. Du hast jetzt in Startups gearbeitet, in großen Firmen, für B2B, für B2C. Welche Herausforderungen birgt der Aufbau von Content-Marketing dann für diesen Brand-Aufbau im B2C und B2B?
Also die größten Herausforderungen sind für mich, glaube ich, die Execution an sich. Wir kennen alle diese großen Runden, wo Ideation stattfindet, wo viele verschiedene Ideen pitchen. Und häufig sind das Marketingabteilungen, die sagen, ah, wir können doch einen Ratgeber für das und das Thema ins Leben rufen. Und dann sagt der andere, ach cool, wir haben ja noch hier ein paar Ressourcen, gute Idee, lass uns das machen. Aber das scheitert dann letztendlich an der Execution. Und zwar entweder ist der Content-Prozess nicht sauber aufgesetzt oder man fokussiert sich nicht zu sehr auf die Qualität beispielsweise bei diesem Prozess. Oder man engagiert eine Agentur, habe ich selbst erlebt, die gar keinen Qualitätsanspruch hat. Ja? Gibt's auch. Da scheitert es quasi an irgendeinem Schritt in dem Prozess und dann so schnell merkt man so, okay, das geht gar nicht voran und dann lässt man es bleiben. Deswegen würde ich halt immer empfehlen, also diese größte Herausforderung zu tackeln, muss man sich sehr viel Zeit für die Planung nehmen. Also ich würde wirklich so 3, 4, 5 Monate dazu nehmen und wirklich auch nur für die Planung, um die Agentur auszuwählen, die dann auch ähnlich denkt und die auch gleiche Prozessschritte verfolgt. Ich würde da eher in die Richtung gehen und es sind meistens 3 Faktoren, die ausschlaggebend sind für ein erfolgreiches Projekt und das ist meistens Zeit, Budget und Ressourcen. Wenn da ein Faktor irgendwie beeinträchtigt ist, ist es natürlich auch zum Scheitern verurteilt. Wenn man sagt, okay, jetzt ist uns das Budget ausgegangen, können wir auch nicht mehr machen. Das sind so die größten Herausforderungen, sind sehr, ja, sehr gewichtig. Und eine Herausforderung ist auch natürlich die Conversion. Das ist, was mir häufig begegnet, dass man Content aufbaut und gute Projekte umsetzt. Und dann kommt jemand vom Management und sagt, ja, Irina, sorry, aber es konvertiert nicht. Wir stampfen das jetzt ein. Und das ist auch eine Herausforderung, die man als Content-Marketer, als erfahrener Content-Marketer auch auf jeden Fall berücksichtigen muss und da auch Expectation-Management machen sollte. Und zu sagen, es handelt sich hier um einen Upper-Funnel. Wir wollen die Kunden informieren. Wir wollen die erst mal in den Verkaufs-Funnel überhaupt bringen und noch nicht quasi konkret konvertieren.
Das ist auch immer wieder, das höre ich auch immer wieder sozusagen eine Kritik an dann Content Hub sozusagen, dass es nicht wirklich auf die Conversion einzahlt. Du hast total recht, soll es ja auch am Anfang nicht. Es ist erstmal dazu da, den Kunden, der sich noch gar nicht entschieden hat, erstmal in den Funnel zu schicken und ihn vielleicht Awareness zu schaffen, dass es eine bestimmte Lösung zu einem bestimmten Problem gibt oder dass es bestimmte Vergleichbarkeiten bei Produkten gibt, was auch immer das ist. Aber bist du denn der Meinung, dass man dann in dem Content sozusagen mit Verlinkung auf eine Plattform im E-Commerce jetzt arbeiten kann, um dann auch sozusagen aus dem Funnel heraus eine Conversion zumindest zu fördern?
Absolut. Also ich habe mit diesem Thema permanent zu kämpfen tatsächlich. Und die Frage ist halt, was ist der Next Step, den der User machen soll? Also der hat sich informiert und was möchte er als nächstes tun? Und genau da muss ich auch als Content-Marketer ansetzen und sagen, okay, wenn er jetzt auf meiner Audia3-Page war, was will er als nächstes tun? Und ich glaube, dann würde ich ihn in die Liste leiten, wo er sich ein Audia3-Angebote anschauen kann.
Ja, ich habe da auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil damals, als ich bei Ricardo zum Beispiel gearbeitet habe, haben wir auch einen Content Hub aufgebaut, so eine Auktionsplattform, kauft sozusagen gebrauchte Dinge. Und wir haben beispielsweise neben jetzt Content für jetzt die neuesten Handys oder sowas, haben wir auch so Do-it-yourself Artikel publiziert, wie zum Beispiel man aus Europaletten Gartenmöbel bauen kann. Ne? Und dann haben wir sozusagen eine Auflistung der Materialien, die man braucht. Also brauchst du Schraubenzieher, brauchst Schrauben, brauchst eine Bohrmaschine, brauchst dies, brauchst das. Und das in so eine Art Linkbox sehr prominent neben den Text gestellt, damit oder in den von Text auch aus verlinkt, damit es wirklich eine sehr starke thematische Relevanz bekommt und der User dann sozusagen gleich einmal gucken kann, okay, was für Produkte brauche ich dafür und dass er die dann auch gleich bei Ricardo findet. Und wir haben so ein bisschen gemessen, auch was die einzelnen Rankings anging, dieser einzelnen Seiten, dadurch, dass sie halt aus einem thematisch relevanten Umfeld verlinkt worden sind. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass die einzelnen Rankings sich wirklich signifikant teilweise verbessert haben, dadurch, dass sie halt diese Relevanz hatten und über diesen Content verlinkt worden sind.
Das ist das Schwierigste, finde ich, weil die Budgets ja auch so hoch sind. Ne? Also man pitcht ja immer sehr hohe Budgets und dann das zu rechtfertigen und sagen, ja, aber das konvertiert nicht direkt, ist schwierig, meiner Meinung nach. Aber nicht unmöglich und machbar. Man müsste vielleicht so Zwischenmetriken reinziehen. Vielleicht, dass man sagt, okay, das ist eine Zwischenconversion vielleicht.
Wie unterscheiden sich denn deiner Meinung nach Content-Marketing-Strategien für B2B und B2C-Kampagnen? Da gibt es ja wirklich große Unterschiede eigentlich, ne?
Ja, es gibt Unterschiede, aber ich habe so eine steile These, dass am Ende sitzt ein Mensch vor dem Bildschirm und tätigt die Conversion. Egal, ob er jetzt in einer Company arbeitet oder privat für sich eine Hose kauft. Da aber ist der Unterschied natürlich im Entscheidungsprozess. Also je nachdem, je nach Produkt, je nach Plattform, ist es im B2B natürlich deutlich aufwendiger, Leads zu generieren über SEO, über Content Marketing, vor allem, wenn das Produkt komplex ist. Ich hatte mal für Parkraummanagement gearbeitet, da gingen die Purchase-Entscheidungsphasen bis zu 2 Jahren teilweise, weil es auch eine physische Installation noch zusätzlich gab am Gebäude. Ne? Und das macht das Produkt halt super, super komplex. Und genau, und da dauert einfach dieser Prozess einfach super lang. Während im B2C sind die Cycles natürlich kürzer, weil wenn man online shoppt, jetzt bei About You, liebe Grüße an Stefan, dann zückt man schnell die Kreditkarte und dann ist das durch. Aber auch da, wenn im B2C-Bereich das Produkt komplexer wird, angenommen, man kauft ein Auto oder eine Versicherung, dann wird es auch da super lang dauern. Ja, und das kommt sehr stark auf das Produkt an, was man verkauft. Und ich finde, in B2B ist insofern auch schwierig, weil Google ist da auch nicht immer der geeignetste Kanal für Recherche, also für die potenziellen Kunden. Also ich war in diesem Real Estate Bereich, also das waren Asset Manager, Bauherren, also die sind nicht mal auf die Idee gekommen, selbst wenn sie den Need hatten, Parkraummanagement zu installieren bei sich, sind sie nie auf die Idee gekommen, zu Google zu gehen und da einzugeben, Parkraummanagement Software oder so, ne? Sondern die haben sich Lieferantenkataloge angeguckt. Sie haben sich auf Review-Plattformen, irgendwie Software-Plattformen, Software-Vergleichsplattformen umgesehen. Die haben Empfehlungen von Consultants wahrgenommen. Also da muss man halt auch schauen, okay, brauche ich da überhaupt Content aufzubauen? Genau, daher ist meine grundsätzliche Empfehlung, egal ob es B2B oder B2C, know your product, know your audience und bau dafür dann entsprechend Content auf.
Ja, man sieht es ja auch im B2C ganz oft, ne, dass die Suchvolumina auf den einzelnen Keywords ja sehr, sehr gering sind. Je spezieller das Produkt ist, desto weniger Suchvolumen hast du eigentlich. Und deswegen hast du natürlich recht, dass Google da nicht immer der geeignete Kanal ist. Ich habe wiederum aber die Erfahrung gemacht, dass wenn du jetzt wirklich ein super, ich sage es mal, ketzerisch langweiliges Produkt hast, dass man eigentlich mit sehr viel Kreativität und wirklich boldem Content-Marketing da trotzdem gut Awareness schaffen kann. Ne? Aber meistens ist es dann, wie du sagst, eigentlich nicht über Google, sondern eher über soziale Kanäle, wo du eh schon die Target Group dir folgt, wo du da ein bisschen Awareness schaffen kannst. Aber im eigentlichen Content, gut, was bleibt dir über? Willst du auf Spezifikationen eingehen? Es ist halt super langweilig, ne?
Ja, und das macht das Ganze schwierig im B2B-Bereich, weil da ist es oft sehr trocken und sehr, sehr spezifisch. Und ganz oft, wenn es komplex ist, das sind sehr, sehr wenige Leads, aber die sind dann schon von Anfang an heiß, ne? Also wenn man die Webinar dann abholt und das Produkt dann erklärt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die auch zeitnah konvertieren. Das ist schon eine ganz spannende Geschichte.
Ja, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen besprochen. Also früher waren es eher so Backlinks, um sich eine Autorität und Expertise aufzubauen. Jetzt ist es halt Content oder man sieht, dass halt auch verstärkt Content genutzt wird, um sich eine Expertise und Autorität in seinem Themenumfeld aufzubauen. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht EEAT, so wie es jetzt ja heißt, bei der Erstellung von Content in der Content-Marketing-Strategie, insbesondere für E-Commerce?
Also, ich stelle hier auch wieder eine These auf. Es war schon immer wichtig, weil Google auch diese Metrik auch schon sehr lange Zeit hat, soweit ich mich erinnern kann. Und das ist nie weg gewesen. Und jetzt sprechen wir davon, weil es auch jetzt vor kurzem auch noch ein E, also Expertise, noch dazugekommen ist, noch eine Metrik. Und
Experience,
genau. Expertise war ja schon richtig, vielen Dank. Genau, Experience. Und ich glaube, was grundsätzlich Google erreichen möchte, ist natürlich, dass die SERPs zuverlässige Ergebnisse liefern. Und da sind sie ja schon immer darum bemüht. Aber ich glaube, ich würde sagen, für alle ist das Thema wichtig. Alle sollen das bei der Content-Strategie berücksichtigen. Aber ich würde sagen, vor allem Your Money, Your Life Pages, also sprich Pages, deren Inhalte irgendwie mit dem Menschen zu tun haben und deren Leben in irgendeiner Weise stark beeinflussen, wie zum Beispiel Sicherheit oder Gesundheit oder finanzielle Stabilität. Pages aus Versicherungsbranchen oder Auto, Medizin und so weiter, die sollten vielleicht noch mehr drauf achten, weil da das eine ganz große Rolle spielt.
Aber von der Strategie her ist ja so, nehmen wir jetzt mal Autoscout zum Beispiel, ohne dass du da jetzt irgendwie Geheimnisse ausplaudern sollst, aber ich nehme das jetzt mal als Beispiel, weil es sehr konkret ist. Ne? Für so eine Plattform wie Autoscout, wo sich ja alles um den Verkauf und Ankauf von Autos dreht, wäre es ja sinnvoll, im Hinblick auf eine EEAT-Strategie sozusagen darauf zu achten, dass man Themen bespielt im Content-Marketing, die mit dem Autokauf zu tun haben. Ne? Dass man vielleicht Tipps gibt, wie man den Wert eines Autos evaluieren kann oder dass man vielleicht Tipps geht so weit, dass man auch Autos selbstständig Räder wechseln oder reparieren kann, bestimmte Dinge. Also alles so rund um dieses Themenfeld, Auto kaufen, Auto sich selbst drum kümmern, evaluieren und so weiter, anstatt jetzt großartig, sage ich mal, so Profilseiten für jetzt Audi zu kaufen. Audi wurde dann gegründet und hat das und das gemacht und so weiter, sondern wirklich eher von der Expertise her da auf das Thema Autoverkauf und Kauf einzugehen. Das wäre ja sozusagen eine Strategie, ne?
Ja, das wäre auf jeden Fall eine potenziell mögliche Strategie. Ich denke da auch immer vielleicht auch an Themen, die zum Beispiel jetzt ganz neu sind. Also wie zum Beispiel Elektromobilität ist jetzt in aller Munde. Soll ich auf ein Elektroauto umsteigen oder nicht? Und da würde ich genau auf diese Faktoren quasi achten und auch mir da starke Meinungen reinholen. Ne? Wie zum Beispiel jemanden von Institut für Automobilwirtschaft, der dann ein Statement dazu gibt. Also solche Sachen. Aber auch grundsätzlich das Thema Authorship. Also ich würde versuchen, immer unabhängig vom Thema, ich würde Experten ins Haus holen, die total viel Ahnung von dem Produkt haben. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Redaktion bei Autoscout fantastische Experten, die sich mit dem Thema Auto komplett auskennen. Ja? Also es gibt keine besseren und das ist super viel wert und ich glaube, da will Google auch hin, zu sagen, ja, holt euch doch Experten, die dem Nutzer auch richtige und wichtige Informationen mitgibt.
Glaubst du, dass denn dieses Thema, ich meine, das ist ja auch gerade in aller Munde, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, in so Redaktionen nutzt man ChatGPT oder andere AI-Lösungen, die sozusagen jetzt diesen Content übernehmen, dann geht das ja eigentlich komplett konträr zu dem, was Google mit Expertise on Authority versucht zu erwirken. Ne? Weil man hat dann ja gar keinen Autor mehr. Was will Autor ist ChatGPT? Also man müsste dann ja einen fiktiven Autor erfinden, der dann natürlich nicht nachvollziehbar ist für Google, weil dieser Autor sozusagen auch im Knowledge Graph gar keine Verknüpfung und keine Verbindung hat. Das heißt, das Ganze würde ja eher nach hinten losgehen, oder?
Ja, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also ich glaube, auch so automatisch generierte ChatGPT-Texte, die einfach nur 1:1 aus ChatGPT übernommen werden, ohne irgendwie, dass jemand da drüber schaut und das enhanced, das wird ziemlich schnell nach hinten gehen, glaube ich. Und ich glaube, also ich hoffe, dass Google dann auch noch viel mehr in die Richtung EAT dann auch bewertet, ja. Also das ist meine Hoffnung, weil da müssen andere Faktoren her, weil der reine Text kann ja austauschbar sein sozusagen. Und deswegen ist es umso wichtiger, quasi sich Expertise reinzuholen und da Fakten zu schaffen, vielleicht auch Informationen zu schaffen, die keiner sonst hat, ja? Und sich abzuheben von diesem Einheitsbrei.
Ja, jetzt kennen wir aber ja im E-Commerce nicht nur die fancy Content-Hubs und Content-Marketing-Kampagnen. Leider ist es ja immer noch so, dass wir auch mit den, ich nenne es mal langweiligen Footer-Texten oder SEO-Texten, wie sie teilweise auch noch in HTML-Codes benannt werden, umgehen müssen. Und es ist ja tatsächlich so, dass du auf vielen E-Commerce-Kategorie-Seiten ganz unten im Footer dann Kaufberater, Kauftipps hast, die aber sich eigentlich nicht großartig abheben von dem, was wir auch in 2012 gemacht haben. Natürlich sind die ein bisschen exzessiver, die Texte, und auch ein bisschen informativer, aber trotzdem sieht man ja mit einem SEO-Auge, dass die eigentlich nur für aus SEO-Gründen dort unten platziert sind. Und ich habe den Code auch noch nicht geknackt. Wir machen viele Workshops dazu, aber wie kann man deiner Meinung nach Texte auf so Kategorieseiten wirklich so user zentriert einsetzen, dass sie auch wirklich ein Kaufberater sind und auch wirklich dem Usern Nutzen mitbringen bei der Auswahl von bestimmten Produkten?
Eine sehr gute Frage und auch natürlich diese Strategie habe ich schon mehrfach gesehen auf sämtliche Plattformen. Dieser SEO-Text habe ich ehrlich gesagt aus User-Sicht nie verstanden. Ich habe aber das verstanden aus SEO-Sicht. Na, es funktioniert einfach. Und es ist aber ein Indikator, dass man vielleicht mehr braucht als nur reine Kategorieauswahl oder eine Liste, sondern der User braucht vielleicht an der Stelle noch mehr Informationen, muss noch mehr abgeholt werden. Und da würde ich so ein bisschen anders versuchen, also wir haben es auch noch nicht geknackt, also so ist es nicht, deswegen kann ich dich total verstehen. Aber was ich glaube, was wir machen müssen, ist den User-Intent so ein bisschen besser zu verstehen. Na, ich glaube, da müssen wir viel mehr die Kategorieseiten angucken, hat es ja wirklich Mehrwert, dass der User da drauf landet und was möchte er als nächstes klicken. Ich beobachte zum Beispiel, dass auch wenn der Intent nicht stimmt, dass da die Bounce Rate auch sehr, sehr stark nach oben geht und die Rankings auch dementsprechend schlechter werden. Ich glaube, wir müssen einfach viel mehr drauf schauen, was will der User, und dementsprechend Content drauf anpassen und vielleicht Content auch unterschiedlich strukturieren, vieles ausprobieren, viel testen, auch viele UX- und AB-Tests machen, um das eben rauszufinden. Dann stellt sich auch gar nicht die Frage, ob das ein Text haben soll oder nicht, sondern da ist ein User im Vordergrund und seine Needs und da ist ein Keyword-Set dahinter, wofür man optimieren möchte.
Ich finde, du hast ein ganz wunderbares Wort genannt, das ist UX. Und genau das wäre auch mein Ansatz, da wirklich stark mit UX-Research und UX-Designern zu arbeiten. Und ich finde, ich habe damals mal ein White Paper geschrieben für Ajax Semantik über Kategorieseiten in Bezug mehr Kaufberater-Style und habe damals ein schönes Beispiel gefunden von, ich glaube, sie hießen Mömax, die unter anderem auch Küchen verkaufen. Und da findest du eine Seite, wo du sozusagen auf eine, also Küchen kaufen, kommst auf diese Seite und hast dann erstmal so eine Willkommens, so ein Willkommenstext, hey, hier finden Sie alles von Küchenplanung über Kücheneinrichtungen, klein wie groß und so weiter und so fort. Scrollst dann ein bisschen runter und siehst schon so erste Felder, wo es darum geht, wo willst du jetzt eigentlich hin? Willst du eine Küchenplanung, willst du ein 3D-Modell schaffen, willst du mit einem Berater sprechen? Scrollst weiter, siehst einige Küchen, scrollst weiter und weil der UX-Designer oder der SEO oder wer auch immer, der Produktleiter, wusste, okay, wenn man so weit runterscrollt, hat man auch immer nicht gefunden, was man will, hat dann einen weiteren Text angeboten, der sozusagen all das oben nicht wiederholt hat, sondern einfach darauf eingegangen ist, dass ja wahrscheinlich noch nicht das gefunden wurde, was man will. Man hätte auch die Möglichkeit, das so oder so oder so oder so zu machen. Dann bist du wieder weiter runtergescrollt und man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass Content so gut integriert war, den User nach jedem Scrollen abzuholen, weil man davon ausging, er hat noch immer nicht oder sie hat noch immer nicht das gefunden, was man wollte. Und das fand das eigentlich eine sehr schöne Nutzerführung von der Content-Seite her auf dieser Seite. Und das finde ich eigentlich wäre ein richtig, richtig guter Ansatz. Nur hat man natürlich das Problem, dass auf vielen Kategorieseiten die Conversion Rate wieder zählt, zum Beispiel, oder eine Click-Through-Rate. Und je mehr Content du natürlich einbindest, desto geringer ist diese Conversion Rate erst einmal. Wahrscheinlich wird sich aber eine Metrik finden, die sozusagen eine qualitative Conversion Rate, also wo dann wirklich auch ein Kauf stattfindet, oder qualitative Click-Through-Rate, wo wirklich ein Kauf stattfindet, sehr, sehr deutlich verbessern, weil der Nutzer einfach informierter ist und ganz genau weiß, okay, das ist jetzt wirklich das, was ich hier kaufen will und wonach ich gesucht habe. Also wirklich auf den Intent einzugehen, mit UX und Produkt zusammenzuarbeiten und wirklich so eine Kategorieseite nicht nur als Listing zu betrachten, sondern als eine Seite, wo du den Nutzer durch deine Abteilung, deine Stores durchführst sozusagen. So als hätte man ja auch einen Berater irgendwie in einer Abteilung, der einen hilft, genau das richtige Modell oder genau die richtige Einrichtung zu finden, nach der du suchst. So eigentlich, finde ich, sollte man das denken.
Ja, absolut. Ich meine, UX-Professionals sind auch sehr tief drin. Also die machen ja auch sehr viele User-Tests. Also wenn ich jetzt von Autoscout widerspreche, unsere UX-Abteilung macht einen super Job. Die machen so viele Tests und da findet halt wenig Austausch mit SEO statt. Und genau das müsste man vorantreiben und sagen, hey, sagt doch eure Erfahrungen, wie funktioniert's besser? Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Chance.
Letzte Frage, die ich an dich habe, Irena, ist, wir kommen jetzt sozusagen aus einer zweijährigen Pandemiezeit. Ja? Wir sind immer noch eigentlich gebeutelt von dem Krieg in der Ukraine. Auswirkungen hat es auf Inflation, auf die Rezession, die wir jetzt erleben, während E-Commerce, würde ich sagen, in der Pandemie eigentlich zu den größten Gewinnern zählten, sieht das Ganze jetzt anders aus. Man hört ja von vielen Layoffs, auch Google, Amazon und so weiter, haben großartig Mitarbeiter entlassen, weil natürlich weniger Werbeeinnahmen da sind. Das heißt, wir sind immer noch in so einer Krisensituation und jeder Nutzer zählt sozusagen, um da auch das Ergebnis zu retten. Wie kann deiner Meinung nach Content Marketing da helfen in diesen Krisenzeiten aus Brandsicht Nutzer an sich zu binden?
Also aus meiner Sicht ist Content, den man ja normalerweise aufbaut, ist evergreen. Das heißt, egal, ob es jetzt eine Krisenzeit ist oder nicht, der Content ist ja da. Ne? Und wir haben jetzt zum Beispiel in der Zeit von Ukraine-Krieg einen sehr, sehr starken Demand-Drop erlebt. Also die Nachfrage nach Autos ist einfach stark zurückgegangen. Und da habe ich jetzt gelernt, dass es sehr gut war, dass wir da trotzdem weiter investiert haben in Content, weil jetzt ist die Krise einigermaßen, hat sich alles eingependelt und wir gehen quasi als Gewinner jetzt daraus, weil wir kontinuierlich in der Krisenzeit trotzdem Content aufgebaut haben. Auch wenn der Demand runtergeht, positioniert man sich ja trotzdem mit dem Content als Problemlöser. Und das heißt, das Ganze verlagert sich so ein bisschen. Und wir hatten, wie gesagt, das Glück, jetzt mit in dieser Zeit weiter Content aufbauen zu dürfen und haben damit richtig gute Ergebnisse erzielt und auch sogar Awards gewonnen für eine Crisis-Proven Kampagne. Und ja, da sind wir sehr happy. Aber auf jeden Fall keine einfache Zeit. Ich habe auch in der Pandemiezeit, war ich ja beim Parkraummanagement-Anbieter und habe hautnah miterlebt, wie stark es einfach eine Company treffen kann, weil ja, Parkraummanagement, kann man sich vorstellen, von heute auf morgen parkt einfach keiner mehr im Gebäude. Und dementsprechend ist die Nachfrage auch komplett eingebrochen. Aber da war es zum Beispiel so, dass ja der Sales Cycle ja so lang gedauert hat, so 1-2 Jahre, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und das hat quasi das Ganze gerettet, weil die Leads haben zwar ihre Entscheidung so ein bisschen nach hinten verschoben, aber die waren nicht weg. So. Und ja, es sind so spannende Dynamiken, die sich bei auf dem Markt ergeben. Und ich glaube, Content hilft da, so eine gewisse Kontinuität in das Business reinzubringen.
Ja, und du hast es ja vorhin, oder wir haben es ja vorhin auch schon besprochen, also du bist ja Top of Funnel, ne? Das heißt, der User oder die Userin hat sich ja noch nicht entschieden, sondern da passiert ja erstmal eine Discovery sozusagen, man will sich informieren und dann gerade in Krisenzeiten dann immer noch da zu sein und in dieser Discovery unterstützend da zu sein und informativ da zu sein, hilft ja sozusagen, wenn dann die Krise vorbei ist und vielleicht das Geld wieder da ist oder vielleicht das Produkt, was man während der Pandemie gekauft hat, irgendwie dann doch kaputt geht, das Auto doch kaputt geht, man braucht dann doch wieder ein neues, dann erinnert man sich ja noch daran zurück, hey, die waren ja eigentlich da in der Zeit, wo ich sozusagen nur so ein bisschen gesurft und discovered habe, schaue ich doch da mal nach. Das heißt, umso wichtiger, finde ich, dann in Krisenzeiten mit Content eigentlich da zu sein, den Nutzer eigentlich, ja, Nutzerinnen weiter zu begleiten, dass wenn sie sich dann dazu entscheiden, sie sich daran erinnern, alles klar, da gehe ich jetzt hin und kaufe das ein. Also eigentlich ja ein Rettungsnetz sozusagen, Content-Marketing als Rettungsnetz in Krisenzeiten.
Kann ich so unterschreiben.
Wunderbar, dann danke ich dir vielmals, dass du dir in meinen Podcast gekommen bist. Ich fand super spannend die Unterhaltung. Ich denke, da können die Hörerinnen einiges mitnehmen. Wenn man dich erreichen möchte, wie kann man dich erreichen?
Ja, gerne über LinkedIn oder Instagram.
LinkedIn oder Instagram, Irina Hay.
Irina Hay oder @IrinaLee.
Irina Lee, alles klar. Ich danke dir, dass du da warst. Danke euch fürs Einschalten und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.